Weißt du, wenn man mitten in einer Krise steckt, greift man ja instinktiv nach Dingen, die einem das Gefühl von Kontrolle zurückgeben. Das ist so ein ganz tief verwurzelter menschlicher Reflex, finde ich. Man sucht nach dem ultimativen Ratgeber, dem einen tröstenden Zitat oder eben nach antiken Texten, um eine sofortige, schmerzstillende Lösung zu finden.
Ja, absolut. Man will diesen Schmerz einfach nur abstellen, koste es, was es wolle.
Genau. Aber der Versuch, das Buch Hiob, also Job, in so einer akuten Leidensphase aufzuschlagen, um dort schnellen Trost zu finden, das ist in etwa so, als würdest du die Bedienungsanleitung deines Feuerlöschers zum allerersten Mal lesen, während dein Wohnzimmer bereits lichterloh in Flammen steht.
Das ist ein fantastisches Bild. Denn genau in dem Moment, in dem die Flammen hochschlagen und die Hitze unerträglich wird, fehlt dir schlichtweg die kognitive Kapazität, um komplexe Anweisungen zu verarbeiten. Dein Gehirn befindet sich da im absoluten Überlebensmodus. Da geht nichts mehr mit ruhigem Nachdenken.
Du suchst eigentlich nur noch nach dem großen roten Knopf, auf dem steht hier drücken, damit der Schmerz aufhört.
Ganz genau. Und das ist die Mission unserer heutigen Analyse. Wir schauen uns die Notizen aus Dr. John Waltons Vorlesung an, speziell seine 30. Session über die praktische Anwendung des Buches Hiob. Es geht darum, wie wir unseren mentalen Feuerlöscher bauen können, bevor das Haus brennt.
Weil das Verrückte an einem Text wie Hiob ja ist, dass er sich schlichtweg weigert, uns diesen roten Knopf zu liefern, ergibt uns diese schnelle Lösung einfach nicht.
Dir eine wirklich scharfe Unterscheidung, die extrem spannend ist. Er sagt, unsere moderne Kultur ist geradezu besessen von Action Points, also von sofortigen Handlungsschritten.
Wir wollen halt immer diese Checklisten, oder? Die To-Do-Liste für die nächsten 24 Stunden.
Richtig. Wir wollen, dass uns jemand sagt, tu dies und jenes und dann ist dein Problem gelöst. Hiob funktioniert so aber überhaupt nicht. Hiob liefert keine Action Points, sondern er liefert Thinking Points, also tiefe Denkanstöße.
Okay, das musst du für mich und für uns alle, die hier zuhören, mal genauer erklären. Was ist da der fundamentale Unterschied, wenn ich gerade in einer Krise stecke?
Ein Action Point zielt darauf ab, dein Verhalten im Hier und Jetzt zu korrigieren. Ein Thinking Point hingegen will die gesamte Architektur deiner Denkgewohnheiten präventiv umbauen. Es geht nicht darum, was du heute Nachmittag tust, sondern wie du die Welt generell betrachtest.
Ah, okay. Das heißt, es geht um die grundsätzliche Perspektive auf die Dinge.
Exakt. Walton nutzt hierfür großartige Metaphern. Denk mal an einen Marathonläufer. Der wacht ja auch nicht am Morgen des Rennens auf, streckt sich kurz, trinkt seinen Kaffee und sagt sich so: Heute laufe ich einfach mal 42 Kilometer aus dem Stand.
Das würde katastrophal enden. Wahrscheinlich schon nach den ersten 5 Kilometern.
Eben. Oder ein Konzertpianist, der betritt nicht die Bühne vor Tausenden von Menschen, schlägt ein unfassbar komplexes Werk auf und liest es zum allerersten Mal vom Blatt. Es ist diese unsichtbare, oft extrem mühsame Vorbereitung im Vorfeld, die das Überleben in der Extremsituation überhaupt erst möglich macht.
Da muss ich direkt an diese Geschichte mit dem Reifenwechseln denken, die in den Notizen auftaucht. Die hat bei mir wirklich total Klick gemacht.
Oh ja, die ist genial. Erzähl mal.
Walton erzählt da, dass er beschlossen hat, seinen Kindern das Wechseln eines Plattenreifens beizubringen. Und zwar an einem sonnigen, richtig entspannten Nachmittag in der eigenen Einfahrt. Bei bester Laune, ohne jeglichen Zeitdruck.
Und eben nicht erst in dem Moment, in dem der Ernstfall eintritt.
Genau. Nicht erst, wenn sie nachts um 2 im strömenden Regen und völlig übermüdet auf irgendeiner verlassenen Landstraße stehen.
Stell dir diese Situation nachts im Regen mal vor. Du frierst, bist maximal frustriert, hast vielleicht sogar Angst. In diesem emotionalen Ausnahmezustand bist du gar nicht fähig, die Mechanik von so einem Wagenheber zu erlernen. Deine Aufmerksamkeitsspanne ist da auf 0 geschrumpft.
Da bist du froh, wenn du den Warnblinker findest.
Richtig. Und Walton argumentiert, dass die Weisheit in Hiob genau nach diesem Prinzip funktioniert. Es ist ein furchtbares Buch, um es zu lesen, wenn du gerade massiv leidest. Es ist extrem lang, quälend langsam, poetisch verschlüsselt und es erfordert eine fast schon pedantische Geduld.
Und wenn uns der Schmerz gerade völlig überflutet, haben wir diese Geduld einfach nicht. Da muss ich jetzt aber mal ganz kritisch einhaken, denn das kollidiert ja frontal mit allem, was uns heute beigebracht wird.
Inwiefern meinst du das?
Naja, wir leben in einer absoluten Selbstoptimierungskultur. Jeder Podcast, jedes Buch auf der Bestsellerliste verspricht dir doch den ultimativen 3-Schritte-Plan für sofortige Besserung, 5 simple Gewohnheiten für ein schmerzfreies Leben und so weiter.
Ja, das verkauft sich halt wahnsinnig gut.
Ist es da nicht extrem frustrierend, wenn man sich in seiner tiefsten Not an so eine jahrtausendealte Weisheit wendet und der Text sagt einem eiskalt ins Gesicht: Sorry, Hier gibt es keinen Quickfix für dein Leid.
Natürlich ist das im ersten Moment frustrierend. Aber nur, weil wir völlig falsche Erwartungen haben. Walton bringt hier einen finanziellen Vergleich, der wirklich extrem treffend ist, um zu erklären, warum diese Frustration überhaupt entsteht.
Okay, lass hören.
Stell dir vor, diese Denkanstöße, die Hiob liefert, sind wie das regelmäßige Einzahlen auf ein Sparkonto. Du legst jeden Monat diszipliniert etwas zurück. Du baust ein mentales und spirituelles Reservoir auf.
Ein Polster für schlechte Zeiten sozusagen.
Genau. Die verzweifelte Suche nach dem schnellen Actionpoint mitten in der Krise ist hingegen so, als würdest du in dem Moment, in dem du bereits völlig pleite bist, panisch versuchen, einen riesigen Berg von unbezahlten Rechnungen abzuarbeiten. Du lebst emotional quasi von der Hand in den Mund.
Das ist hart. Du bist dann ständig nur im Reaktionsmodus. Du rennst der Katastrophe immer nur einen Schritt hinterher.
Ja. Und deshalb profitiert jeder, der uns jetzt gerade zuhört, massiv davon, dieses Reservoir genau in diesem Moment aufzufüllen, also jetzt, wo vielleicht gerade alles in Ordnung ist, bevor das Leben ungemütlich wird.
Okay, das leuchtet mir absolut ein. Ich baue mein mentales Sparkonto auf. Jetzt nehmen wir aber mal an, der Ernstfall tritt wirklich ein. Das Schicksal schlägt brutal zu, mein metaphorischer Reifen platzt auf der Autobahn.
Mhm.
Der Moment der Wahrheit.
Genau.
Ich greife dann auf mein gut gefülltes Sparkonto zurück und erwarte, dass all diese lange Vorbereitung mich jetzt tröstet. Aber hier schlagen die Notizen eine Richtung ein, die mich beim Lesen, also die hat mich echt eiskalt erwischt.
Ah, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Du spielst auf diese bittere Realität bezüglich des Trostes an, oder?
Ja. Walton sagt völlig unmissverständlich, Hiob bietet keinen Trost. Hiob bekommt keinen Trost von seinen Freunden, die ja eher wie grausame Ankläger auftreten. Er bekommt keinen von seiner Familie. Und das Härteste ist, er bekommt nicht einmal Trost von Gott selbst.
Ja, das ist ein Punkt, den viele Leser völlig übersehen.
Das ist das Ende des Buches, wo Hiob scheinbar all seinen Reichtum und eine neue Familie zurückbekommt, ist laut Walton strukturell nicht als tröstende Geste gemeint. Das Buch weigert sich einfach strikt, uns durch Erklärungen zu trösten. Und da dachte ich mir echt, wenn dieses Sparkonto mir keinen Trost bringt, wofür mache ich das dann alles?
Das ist der Moment, in dem dieses alte Buch unglaublich radikal wird. Es zwingt uns, unsere gesamte Definition von Hilfe zu überdenken. Die Alternative zum Trost ist hier nämlich Akzeptanz.
Akzeptanz anstatt Trost. Das klingt erstmal extrem trocken.
Es ist aber essentiell. Hiob lehrt uns eine völlig neue Perspektive auf die Mechanismen der Welt. Es geht darum, die Bedingungen von Gottes Kontrolle zu verstehen und eben nicht die vermeintlichen Grenzen dieser Kontrolle auszuloten.
Das ist so ein typisch menschliches Ding, oder? Wir klammern uns wie Ertrinkender an die Idee, wenn ich nur verstehe, warum mir das genau passiert, dann wird es erträglich.
Richtig. Wir verlangen Trost in Form von intellektuellen Erklärungen. Aber selbst wenn wir eine Erklärung bekämen, mal ganz ehrlich, würden wir die überhaupt akzeptieren?
Wahrscheinlich nicht, weil sie in unserem Schmerz gar nicht ausreichen würde.
Ganz genau. Und das sagt Hiob, du bekommst keine Erklärung, weil eine Erklärung auf deiner Ebene der Realität gar keinen Sinn ergeben würde. Du musst lernen zu akzeptieren, wie die Welt grundlegend konstruiert ist. Dass dein Schmerz Teil eines Musters ist, das du gar nicht überblicken kannst.
Das ist ein harter Schnitt. Ich spiele hier mal ganz bewusst den Advocatus Diaboli.
Nur zu.
Wenn mir ein Text oder ein Weltbild im tiefsten, dunkelsten Schmerz absolut keinen Trost spendet und mir nicht einmal die simple Frage nach dem Warum beantwortet, verliert das Ganze dann nicht völlig seinen Sinn? Wozu brauche ich ein Weltbild, das mich weinen lässt, ohne mir auch nur einmal die Tränen abzuwischen?
Das ist die natürlichste menschliche Abwehrreaktion, die man haben kann. Absolut verständlich. Aber überleg mal, warum wir uns überhaupt nach diesem schnellen Trost sehnen. Wir wollen den Schmerz einfach wegdrücken.
Klar, niemand leidet gerne.
Walton argumentiert jedoch, dass diese radikale Akzeptanz der Realität, also die ungefilterte Annahme dessen, wie das Universum und eine mögliche göttliche Kontrolle tatsächlich funktionieren, eine unendlich viel tiefere und stabilere Ressource ist als dieser oberflächliche Trost.
Du meinst diese ganzen Floskeln, die man dann so hört?
Ja, denk mal an diese erzwungenen Erklärungen, die Freunde oft stammeln. So Sachen wie, es wird alles wieder gut oder das hat sicher alles seinen Grund. Solche hastigen Pflaster zerbrechen bei der nächsten, noch größeren Krise sofort. Echte Akzeptanz hingegen bildet ein Fundament aus Stahlbeton.
Wow, Okay, hier wird es jetzt wirklich interessant, denn um an diesen Punkt der Akzeptanz zu gelangen, müssen wir laut Walton in unseren Köpfen erstmal richtig gründlich aufräumen, oder?
Auf jeden Fall. Er sagt im Grunde, der Grund, warum wir leiden und gleichzeitig so unfassbar wütend auf das Universum sind, liegt an unserem völlig verzerrten Gottesbild.
Wir haben also falsche Vorstellungen davon, wer da oben überhaupt sitzt?
Genau. Wir müssen radikal überdenken, wer da eigentlich die Fäden in der Hand hält. Walton betreibt hier eine regelrechte Demontage unserer liebgewonnenen, aber völlig fehlerhaften Alltagstheologie.
Wo fängt er da an?
Er beginnt mit der weit verbreiteten, aber unbewussten Idee, dass Gott kleinlich sei. Das englische Wort, das er in der Vorlesung benutzt, ist Picayune, also ein kleinlicher, erbsenzellernder Gott.
Das Beispiel dazu in den Notizen ging mir wirklich unter die Haut. Das war echt hart.
Die Geschichte von dem sterbenden Mann. Ja, erzähl sie gern mal, die ist extrem eindrücklich.
Walton erzählt von einem tiefgläubigen Christen, der im Sterben lag. Ein Mann, gezeichnet von einer unheilbaren Krankheit, der aber sein gesamtes Leben dem Dienst an anderen Menschen gewidmet hatte. Ein objektiv wirklich guter Mensch.
Und trotzdem hatte er auf dem Sterbebett diese panische Angst, oder?
Ja, er hatte existenzielle Angst davor, dass Gott ihn für kleine, völlig unwichtige Fehler kritisieren würde. Dass er trotz all seiner Aufopferung am Ende nicht genug getan hätte, um zu bestehen. Das ist doch herzzerreißend.
Das ist es. Und es zeigt, wie tief dieses toxische Bild des himmlischen Bürokraten in uns verankert ist. Wir projizieren unsere eigenen bürokratischen Tendenzen auf etwas Göttliches. Walton erinnert uns da eindringlich, wenn es Gott gibt, dann ist er ein Gott der Gnade. Kein kleinkarierter Buchhalter, der im Himmel Strichlisten führt.
Das nimmt schon mal wahnsinnig viel Druck raus.
Definitiv. Aber er räumt noch mit einem weiteren Mythos auf. Gott ist laut Walton auch kein Chaoswesen.
Erklär uns mal, was er damit meint. Warum sollten wir überhaupt davon ausgehen, dass er das ist?
Wenn unerklärliches Leid passiert, greift unser psychologischer Abwehrmechanismus. Wir brauchen dringend einen Schuldigen, um dieser Willkür des Universums irgendeinen Sinn zu geben. Also erschaffen wir uns in unserem Kopf einen Gott, der willkürlich, amoralisch oder sogar bösartig handelt.
So nach dem Motto, er spielt mit uns wie eine Katze mit einer Maus.
Richtig. Weil ein böser Plan für uns immer noch besser zu ertragen ist als das völlige, bedeutungslose Chaos. Aber Hiob demontiert auch das. Gott ist nicht von niederen Instinkten getrieben. Er missbraucht seine Macht nicht aus purer Langeweile.
Und jetzt kommt wahrscheinlich der Punkt, der unser Ego am meisten verletzt.
Ja. Gott ist uns gegenüber absolut nicht rechenschaftspflichtig. Er schuldet uns keine Erklärung.
Weißt du, wenn ich das so höre, klingt es echt so, als würden wahnsinnig viele von uns das Göttliche wie so einen kosmischen Verkaufsautomaten behandeln. Ich werfe oben mein moralisch gutes Verhalten ein, dazu ein paar anständige Taten und vielleicht 3 Gebete als Münzen.
Und dann drückst du den leuchtenden Knopf und unten muss gefälligst sofort die Wunscherfüllung, die Beförderung oder die Heilung herausfallen. Ganz genau, das ist es.
Es ist eine rein transaktionale Beziehung. Und was machen wir, wenn der Automat unsere Münze frisst und nichts passiert? Wenn der Bildschirm dunkel bleibt?
Dann werden wir wütend.
Wir fangen an, gegen das Gerät zu treten. Wir schütteln es. Wir versuchen, das System irgendwie auszutricksen. Walton beschreibt das echt genial. Wir versuchen, Gott mit seinen eigenen Versprechen in die Enge zu treiben.
Oh ja, dieses typische, aber du hast doch versprochen, dass den Gerechten nichts Böses widerfährt.
Genau das.
Da warnt Walton ganz deutlich. Versuchen zu wollen, Gott zu manipulieren, ist immer, ausnahmslos, eine furchtbar schlechte Idee. Wir erliegen da einer totalen Illusion.
Wir denken, wir könnten das Universum zwingen, auf uns einzugehen, wenn wir nur fromm genug performen.
Genau. Oder wenn wir lautstark unsere Unschuld beteuern. Das ist ja genau die Falle, in die Hiob am Anfang auch tappt. Er bringt eine Klageschrift vor. Aber ein Gott, der uns auf Abruf zur Verfügung steht, den wir mit der richtigen Formel herumkommandieren können, das ist ja nach Definition gar kein Gott, das ist ein reiner Dienstleister.
Das ist echt schwer zu schlucken, weil es uns jede Form von Kontrolle entzieht, die wir uns so gerne einbilden.
Und es wird sogar noch intensiver. Walton formuliert einen Gedanken, der wirklich sitzen bleibt, weil er so unfassbar kontraintuitiv ist. Er sagt, manchmal brauchen wir von Gott nicht die wundersame Heilung von unseren Problemen.
Sondern, was brauchen wir dann?
Wir brauchen vielleicht etwas viel Schwierigeres, nämlich die Kraft, mit diesen unlösbaren Problemen zu leben. Wir beten fast immer für einen plötzlichen Wechsel der Umstände, für den magischen Ausweg. Aber was, wenn wir stattdessen den Mut brauchen, in einer scheinbar unhaltbaren Situation stehen zu bleiben und uns davon formen zu lassen.
Okay, wow. Lass uns da mal kurz auf die Bremse treten, denn hier bricht für mich ein riesiger logischer Konflikt auf.
Okay, schieß los.
Wenn wir diesen kosmischen Verkaufsautomaten jetzt einfach komplett aus dem Fenster werfen, wenn wir wirklich in der Tiefe akzeptieren, dass Gott uns absolut gar nichts schuldet, keine Gesundheit, keinen Reichtum, keinen Schutz vor absurden Schicksalsschlägen. Warum in aller Welt sollten wir dann überhaupt noch an das Gute glauben? Warum sollten wir moralisch handeln, wenn es dafür am Ende sowieso keine Auszahlung gibt?
Und damit hast du exakt den Kern des Buches Hiob freigelegt. Genau diese Frage stellt der Ankläger ganz am Anfang des Buches. Das ist das Konzept der, wie Walton es nennt, interessenlose Rechtschaffenheit.
Das ist echt ein extrem sperriger akademischer Begriff. Interessenlose Rechtschaffenheit.
Absolut. Lass es uns einfach übersetzen. Tust du das Richtige, auch wenn du absolut nichts dafür bekommst? Keine Karma-Punkte, keinen Applaus deiner Mitmenschen, kein himmlisches Upgrade.
Das ist eine brutale Frage an sich selbst.
Ja. Würdest du an deinen tiefsten moralischen Überzeugungen festhalten, wenn dir jeglicher Beweis für eine Belohnung entzogen wird? Wenn es einfach keinen Preis am Ende der Achterbahnfahrt gibt? Würdest du dem Guten dienen, einfach weil es von Natur aus richtig ist? Oder tust du es insgeheim doch nur, weil du auf eine Rendite spekulierst?
Aber ist das psychologisch und biologisch für uns überhaupt möglich? Wir Menschen sind doch durch die Evolution komplett auf Belohnungssysteme programmiert. Alles, was wir tun, ist irgendwie an Dopamin gekoppelt.
Es ist ein harter Kampf gegen unsere Natur, ja?
Irgendwie sucht doch jeder Mensch nach einem kleinen Vorteil. Und sei es auch nur dieses warme, wohlige Gefühl im Bauch, sich selbst als guten Menschen betrachten zu können.
Da hast du völlig recht. Walton verweist an dieser Stelle auf einen Text, der in religiösen Kreisen oft völlig missverstanden wird. Er zieht den ersten Petrusbrief heran, genauer gesagt Kapitel 3.
Das ist dieser Vers, der oft für theologische Debatten genutzt wird, oder?
Genau. Wir kennen solche Texte oft nur als Aufforderung, intellektuelle Argumente zu gewinnen. Aber Walton weitet den Blick auf den historischen Kontext. Und der ist entscheidend. Dieser Brief wurde an Menschen geschrieben, die gerade massiv litten, deren Leben buchstäblich in Trümmern lag.
Wegen Verfolgung und so weiter?
Ja, durch Verfolgung und immensen Verlust. Und jetzt stell dir vor, du bist in so einer furchtbaren Lage, von Schmerz zerfressen, und trotzdem bewahrst du eine innere Ruhe. Du strahlst eine unerklärliche Hoffnung aus, obwohl du objektiv nichts zu gewinnen hast.
Okay, und was passiert dann mit den Leuten um dich herum?
Sie bleiben stehen, sie drehen sich um und fragen fassungslos, wie um alles in der Welt hältst du das aus? Was ist dein Geheimnis? Ganz genau. Und das ändert die Perspektive komplett. Wenn wir aufhören, unser Leben als Transaktion zu betrachten, verschiebt sich unser Fokus. Was passiert denn normalerweise, wenn das Leid zuschlägt?
Wir schauen zurück und suchen nach Ursachen. Wir fragen uns, was habe ich falsch gemacht? Wer ist schuld?
Exakt. Wir zermartern uns das Hirn. Das Problem an der Vergangenheit ist aber, du kannst sie nicht mehr ändern. Sie macht dich ohnmächtig. Walton rät uns stattdessen, den Blick in die Zukunft zu richten und nicht nach Ursachen, sondern nach Sinn zu suchen, nach einem Purpose.
Wie kann diese Asche, in der ich gerade sitze, mich formen? Das meinst du, oder?
Ja. Wie kann ich in dieser Situation weich und formbar bleiben, anstatt zynisch und hart zu werden?
Das klingt alles so einleuchtend, wenn wir hier in Ruhe darüber reden. Aber mal ganz ehrlich, warum fällt uns dieser simple Perspektivenwechsel im echten Leben so unendlich schwer? Warum beißen wir uns wie tollwütige Hunde an der Ursachenforschung fest, obwohl es uns kaputt macht?
Weil unser Blickwinkel als Menschen tragisch, fast schon absurd eingeschränkt ist. Wir überschätzen unsere Fähigkeit, das große Ganze zu begreifen, wirklich kolossal. Walton nutzt hier eine super wirkungsvolle Metapher aus dem Roman Die Hütte.
Ah, The Shack von William Paul Young.
Richtig. Da gibt es diese Passage, die beschreibt, wie wir Menschen versuchen, die Komplexität des Lebens zu verstehen. Es ist, als würden wir eine gigantische, bunte Parade nur durch ein winziges Astloch in einem Holzzaun betrachten.
Ein Astloch, das durch unseren eigenen Schmerz und unsere Selbstbezogenheit auch noch völlig verzerrt ist.
Genau das. Stell dir das bildlich vor. Du guckst durch dieses kleine Loch im Zaun. Und alles, was du in dem Moment von der gewaltigen Parade siehst, ist ein gruseliger Clown, der dir Grimassen schneidet.
Und aus diesem einen isolierten Moment schließe ich dann sofort, die ganze verdammte Parade ist ein Albtraum.
Richtig. Du denkst, es gibt keine Musik, keine tanzenden Menschen, nur diesen furchtbaren Clown. Wir sehen nur diesen winzigen Ausschnitt unserer Realität und denken sofort, wir wären völlig allein und Gott oder das Universum sei der ultimative Verräter.
Wir beurteilen also das gesamte Kunstwerk aus unserem winzigen Astloch heraus und sprechen den Schöpfer kurzerhand schuldig. Das ist ja eigentlich eine unfassbare Arroganz, wenn man mal darüber nachdenkt.
Ist es. Und der Roman legt den Finger genau in diese schwerende Wunde. Der grundlegende Fehler, die Wurzel unserer Verzweiflung, ist der heimliche Glaube, dass Gott nicht gut ist.
Dass er es im Grunde einfach schlecht mit uns meint.
Ja. Denn überleg mal, wenn wir wirklich tief in unseren Knochen wüssten, dass er gut ist und dass seine Güter auch diesen dunklen Prozess abdeckt, den wir gerade durchmachen, dann würden wir ihm vertrauen. Selbst wenn wir absolut nicht verstehen, was passiert.
Aber dieses tiefe Vertrauen fehlt uns oft.
Und das ist psychologisch total logisch. Vertrauen ist immer die Frucht einer Beziehung, in der man sich sicher und geliebt weiß. Wenn du das nicht spürst, gibt es kein Vertrauen. Dann gibt es nur Misstrauen und den Versuch, die Kontrolle an sich zu reißen.
Das wirft echt ein völlig neues Licht auf die Art und Weise, wie Walden den Römerbrief analysiert, speziell Kapitel 11.
Ja, die Passage ist unglaublich stark in diesem Kontext.
Er zitierte eine Stelle, die echt eine Wucht hat. O welch eine Tiefe des Reichtums beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Und dann schließt der Text mit dieser rhetorischen Frage ab. Wer ist sein Ratgeber gewesen?
Ja, das fasst dieses eingeschränkte Wissen perfekt zusammen.
Weißt du, wenn man diese Frage, wer ist sein Ratgeber gewesen, mal wirklich sacken lässt, finde ich das für den Hörer eigentlich eine wahnsinnig befreiende, entlastende Erkenntnis.
Entlastend? Das musst du genauer erklären. Für viele klingt das eher danach, klein gemacht zu werden.
Naja, weil es uns von dieser unmöglichen Aufgabe befreit, das Universum managen zu müssen. Walden drückt das so treffend aus, wir müssen aufhören zu versuchen, Gott zu überbieten. We cannot outgod God.
Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Denn seine Wege sowieso für unseren Verstand unaufspürbar sind und definitiv niemand da draußen sein Ratgeber sein kann, dann nimmt das doch den immensen Druck von unseren Schultern, jede Tragödie sofort rational erklären zu müssen.
Das ist ein sehr schöner Gedanke.
Wir müssen nicht die perfekten Krisenmanager unseres eigenen Schicksals sein. Wir dürfen einfach dastehen, die Hände heben und sagen, ich verstehe absolut nicht, warum das gerade passiert. Es tut höllisch weh. Aber ich vertraue darauf, dass das nicht das Ende der Geschichte ist.
Das ist eine exzellente, tiefgreifende Zusammenfassung der Reise, die wir heute gemacht haben. Wenn wir die absolute Essenz aus all diesen Aufzeichnungen ziehen wollen, dann ist es genau diese. Wir müssen als moderne Menschen dringend aufhören, lückenlose Erklärungen zu verlangen.
Weil sie uns nicht wirklich weiterhelfen.
Erklärungen sind eine intellektuelle Illusion. Sie sind nicht der wahre Weg zum Trost. Stattdessen müssen wir genau jetzt anfangen, unser geistiges Sparkonto aufzufüllen, indem wir uns diese gesunden Denkgewohnheiten aneignen. Das Endziel der Lektionen aus Hiob ist nicht das Hollywood-reife Happy End. Es ist die radikale Akzeptanz der unbegreiflichen Kontrolle des Lebens und es ist die Pflege dieser interessenten Rechtschaffenheit.
Und genau hier schließt sich der Bogen ganz direkt zu dir, der uns jetzt gerade zuhört. Lass dir das gesagt sein, diese Lektionen, über die wir heute gesprochen haben, sind nicht für den Moment gedacht, in dem dein innerer Motor brennt und alles zusammenbricht. Sie sind genau für jetzt. Für diesen ruhigen Moment, in dem du vielleicht gerade Auto fährst, spazieren gehst oder am Schreibtisch sitzt. Hier und heute füllst du das Sparkonto auf, das dich eines Tages retten wird.
Ein extrem wichtiger Punkt. Bau den Wagenheber in der Auffahrt zusammen.
Genau, und bevor wir dich jetzt wieder in deinen Alltag entlassen, möchten wir dir noch einen abschließenden, vielleicht sogar sehr unbequemen Gedanken mit auf den Weg geben. Etwas, das all das auf die Spitze treibt, worüber wir in den letzten Minuten gesprochen haben. Stell dir für einen kurzen Moment vor, man würde dir ab heute, ab exakt dieser Sekunde, jeden einzelnen Trost, jede irdische Belohnung, jeden gesellschaftlichen Vorteil und jedes gute Gefühl entziehen, das du durch deine moralischen Werte erhältst. Keine Anerkennung mehr. Keine Garantie, dass am Ende alles gut wird. Wenn all diese Vorteile restlos wegfallen, was genau von deinem jetzigen Leben, von deinem Fundament, bliebe dann noch übrig, das stark genug ist, um dich auf den Beinen zu halten? Denk da mal drüber nach. Lies die Bedienungsanleitung deines Feuerlöschers besser heute. Denn das Feuer fragt ganz sicher nicht nach einem Termin.